Gut, würde ich gerne am Anfang beten. Wir haben das eben gesungen, Herr Jesus, bring uns ans Licht. Und darum bitten wir dich jetzt, dass du uns ans Licht bringst, ins Licht bringst, dass du zeigst, wer du bist, wer du für uns bist. Zieh uns zu dir, dass unsere Beziehungen zu dir und in dir fest wird. Und rede du bitte selber zu uns. Amen. Was ich vorhabe, ist jetzt eine etwas längere Arbeit. Die Schiffsreisen gehen nicht so schnell, jedenfalls nicht, wenn es übers Meer geht. Und anschließend Gesprächsgruppen, vielleicht dann drei hier in dem Raum, müssen wir gucken, dann habe ich Impulsfragen mitgebracht. Heute Nachmittag nochmal eine kürzere Einheit, wo ich noch was ergänze. Heute ist Vormittag eher Hebräer 6 Schwerpunkt, nach einer Einleitung. Heute Nachmittag noch ein paar andere Dinge, wo wir uns verankern können und dann auch nochmal Gesprächsmöglichkeit. Das ist so der Plan, also heute jetzt der Hauptteil. Ich nehme die beiden Hauptimpulse auf, die sind dann ab Montag irgendwann auf meiner Internetseite, dasverkündigtewort.de. Und dort habt ihr auch das Konzept, was noch etwas ausführlicher ist, wo man es auch alles nachlesen kann. Das kommt dann Montag dort drauf. Anker in der Zeit, habt ihr das Thema genannt. Zunächst mal zum Anker, das ist ein Fremdwort, ist uns gar nicht mehr so bewusst, kommt aus dem Griechischen. Ankyra leitet sich von Ankon her. Ankon heißt Beugung, Krümmung, Knick, Winkel, kommt von Lang und Biegen oder von Ank, Biegen, Krümmen. Also Anker heißt auf Deutsch gekrümmter Haken, um es mal kurz zu machen. Ein Anker gehört zu jedem Schiff, um es für eine bestimmte Zeit festmachen zu können. Und dazu ist der Anker mit einem Seil oder einer Kette mit dem Schiff verbunden. Wenn er über Bord geworfen oder gelassen wird, dann sorgt sein Gewicht oder seine Fähigkeit, sich im Meeresgrund festzumachen, dafür, dass das Schiff nicht abdriftet, dass es nicht von der Strömung fortgerissen wird. Es muss also bei allem, was fließt und sich verändert, etwas Festes geben, was hält. Bei allen Stürmen muss es etwas geben, was unbeweglich ist, was nicht fortgeweht wird, und das ist der Meeresboden in diesem Fall. Und in diesem Meeresboden hakt sich der Anker fest. Und die stabile Verbindung zwischen Anker und Schiff sorgt dafür, dass das Schiff jetzt von der Festigkeit des Meeresbodens profitiert, obwohl es keinen festen Boden unter den Füßen hat. Das ist der Trick dabei. Es geht also durch die Unruhe hindurch, durch die ganze Strömung, alles, was einen treiben will, zu dem Festpunkt, wo man sich festmachen kann, obwohl man eigentlich selber nicht fest wäre. Das Schiff bekommt Anteil an der Festigkeit des Meeresbodens und kann so nicht mehr fortgerissen werden. Anker sind eine sehr alte Erfindung, schon längst vor unserer Zeitrechnung. Jedes Schiff hatte mehrere davon. Und das waren zuerst große Steine, die durchbohrt waren und dann mit dem Strick befestigt wurden. Und bei Bedarf wurden die dann rausgeworfen. Man kann solche Ankersteine heute noch in Caesarea in Israel bewundern. Da sind noch welche ausgestellt. Die wurden dann weiterentwickelt zu Holzhaken, die mit Steinen oder Blei beschwert wurden, damit sie runterkommen. Und schließlich kamen dann die Eisenanker, wie wir sie kennen. Das war so im ersten Jahrhundert, kurz nach der Zeitwende, kann man sagen. Und die bekamen diese bekannten zwei Ankerspitzen oder Flügel. Und so ist dann der Anker sehr schnell ein Symbol geworden für Sicherheit auf See. Und schließlich ein Symbol überhaupt für Sicherheit, Festigkeit und Hoffnung. Und Christen haben dieses Symbol schon im 2. Jahrhundert aufgenommen. Man findet es auf alten Siegelringen und Schmuckanhängern, auch auf Sarkophagen und Gräbern. Und ich gebe mir mal ein Bild rum. Das ist ziemlich alt, die Anker, Hoffnung für die Seele. Eine Grabinschrift aus dem 3. Jahrhundert für eine Frau namens Licinia Famina. Das sind solche Bilder drauf, Fisch und Anker. Fisch haben wir gestern schon gehört, dieses alte Symbol, Ichthys, Jesus Christus, Gottes Sohn und Retter, schon sehr früh. Und dazwischen den Fischen ein Anker und die Hoffnung, Jesus, der Lebende, oder die Lebenden, der Lebendige, steht da drüber griechisch, dass diese Frau, die da gestorben ist, zu den Lebenden gehört, die von Jesus Christus, Gottes Sohn, gerettet wurden. Können wir einfach mal so rumgeben und zwischendurch anschauen. Dafür, dass der Anker so zum Symbol wurde, verantwortlich ist zunächst eine Bibelstelle, auf die wir dann gleich kommen. Aber man kann natürlich auch vom Symbol als solchem drauf kommen. Anker, der sich festmacht. Thema: Alles fließt, wo gibt es Halt? Vielleicht kennt mancher noch aus DDR-Zeiten die Band Panterei. Es war eine Rockband, so ab 1971. Die Sängerin war Veronika Fischer, die ist vielleicht noch bekannter, die dann eine Solo-Karriere begann und die Band hat sich 1975 aufgelöst. Es gibt jetzt eine Nachfolgeband mit demselben Namen seit 2016. Ist vielleicht nicht so bekannt, aber gibt es. Panterei ist griechisch. Panta ist alles und Rei ist fließt. Es bedeutet, alles fließt. Und das ist ein berühmter Ausspruch des griechischen Philosophen Heraklit. Alles bewegt sich, nichts bleibt. So ein Sprichwort, was ich davon ableitete, man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen, weil das Wasser inzwischen ein anderes ist, in das man steigt. Alles fließt, alles ist im Fluss, alles ist im Werden. Nichts bleibt, wie es ist. Alles wandelt sich. Vielleicht sind euch solche Gedanken bekannt, die sind heute noch durchaus modern. Hat die alten Griechen schon bewegt. Oder tiefsinnig gesagt, es bleibt nur, dass sich alles ändert, dass sich alles wandelt. Alles ist darin eins, dass es sich ändert. Und so, also da gibt es ganze Philosophien drüber, alles fließt, die Einheit von allem besteht in der Veränderung, im Wandel, in der Vielhalt. Alles muss in nichts zerfallen, wenn es im Sein beharren will, dichtete Goethe. Alles muss in nichts zerfallen, wenn es im Sein beharren will. Darüber kann man tiefsinnig werden oder philosophisch oder auch trübsinnig. Denn so tröstlich finde ich das Ganze jetzt nicht unbedingt. Oder man findet sich halt damit ab. Über Todesanzeigen lese ich, also früher mehr als jetzt, aber da stand manchmal der Spruch, alles wandelt sich, nichts stirbt. Alles wandelt sich, nichts stirbt. Heißt für mich auf Deutsch, ja, der Mensch ist eine Weile da, dann wird er zu Kompost. Darauf wachsen vielleicht Gurken, die essen dann wieder Menschen, bis auch sie zu Kompost werden. Das ist so unser Schicksal. Ja, alles wandelt sich, alles im Fluss. Und wir sind halt wie Treibholz im Fluss. Deswegen gestern war dieser Antitext dazu. Und irgendwann landen wir halt im Meer, im Alles und Nichts und gehen darin auf oder unter, ist eigentlich egal. Aufgehen hat ja einen mehrfachen Sinn, es löst sich auf oder gehen auf. Und so ist es halt und das war's, Amen. Das ist so auch die Weltanschauung gar nicht so weniger. Und wie gesagt, die ist gar nicht so modern, wie sie klingt, sondern uralt. Die Frage ist nur, ist das befriedigend? Besteht darin die Erfüllung unseres Lebens, dass sich eben alles wandelt, nichts bleibt, wie es ist. Amen. Klar ist andererseits, ohne Veränderung und Wandel wäre es absolut langweilig. Also das wäre auch nicht zum Aushalten. Kotzlangweilig. Und es gäbe keinen Fortschritt. Also wir brauchen Veränderung, wir brauchen Bewegung, wir brauchen Wandel, Entwicklung, Fortschritte. Fortschritte, ja, aber wohin am Ende, könnte man mal fragen. Das Wort Fortschritt ist für mich auch doppelsinnig. Es geht voran, aber wir schreiten auch von Dingen fort, die vielleicht gut waren. Alles fließt, alles im Fluss, ja. Und manche lieben das sehr. Also es gibt so die Typen, die brauchen ständig was Neues und was anderes. Wenn alles gleich bleibt, kriegen die Zustände. Das halten die gar nicht aus. Ein bisschen ständig die Wohnung mal neu einrichten, umräumen, was weiß ich. Also brauchen das ständig. Das ist einfach eine Typfrage. Das hat man geerbt, da kann man jetzt gar nichts dafür. Das ist auch nicht schlecht oder böse oder gut. Sondern manche sind so und andere sind das Gegenteil. Die lieben die Kontinuität. Also alles soll gleichmäßig seinen gewohnten Gang gehen. Alles soll möglichst bleiben, wie es ist. Und Veränderungen machen ihnen Angst. Also die einen kriegen Angst, wenn sich nichts ändert, fühlen sie sich gefangen. Und die anderen kriegen Angst, wenn sich's ändert. Und dazwischen bewegt sich das, wie wir sind. Die Temperamente, Charakter sind verschieden. Das darf so sein, dass wir das unterschiedlich sehen. Und das befruchtet sich auch gegenseitig in einer Beziehung oder auch so, wenn der eine mehr so ist und mehr so, dann kann sich das gut ausgleichen und es kann sich gegenseitig befruchten. Aber ich denke, dass wir alle auch etwas Festes brauchen, etwas, was wirklich hält. Wir brauchen zumindest ein gewisses Maß an Stabilität. Es wäre zum Beispiel gut, wenn wir einen Standpunkt hätten. Und Standpunkt ist etwas Festes, vom Wort her schon, etwas Feststehendes. Ich stehe auf meinem Punkt. Der darf sich auch mal ändern. Das wäre in Ordnung. Wenn es zu unbeweglich wird und wir gar nichts mehr dazulernen, wäre auch traurig. Aber immer nur Änderung ist schwierig. Also immer nur schwimmen. Man muss auch mal wissen, woran man ist. Bei anderen und auch bei sich selber. Also auf irgendetwas möchte man sich schließlich verlassen können. Immer nur verlassen werden, weil es wieder anders ist. Hab mir es anders überlegt, du nicht mehr, jemand anders, keine Ahnung. Das ist stressig. Immer nur schwimmen im Leben ist anstrengend, weil dann die Gefahr besteht, irgendwann abzusaufen. Und selbst ein Schiff sollte irgendwann vor Anker gehen. Schon um beladen und entladen zu werden oder um mal general überholt zu werden, repariert zu werden. Also im Leben nur zu schwimmen, dafür sind wir nicht gemacht. Wir sind keine Schiffe und erst recht keine Fische. Von da schon die Frage, was hält uns? Was gibt uns Beständigkeit und Halt, wenn sich alles ändert? Worauf können wir uns tatsächlich verlassen? Und was ist eigentlich unser Ziel? Und damit sind wir bei diesem Thema und auch Lied Anker in der Zeit. Vielleicht können wir es doch nochmal singen, sehr spontan, aber könnte, wäre gut, dass wir uns nochmals bewusst machen. Ja, klar ist, dass in diesem Lied der Anker als Symbol dient. Und das verdanken wir vor allem einer Bibelstelle aus dem Hebräerbrief, der wir uns jetzt zuwenden. Ich würde gern erst mal etwas zum Hebräerbrief allgemein sagen. Diesen Brief an die Hebräer finden wir ziemlich weit hinten im Neuen Testament. Nicht wenige halten ihn für den schwierigsten Brief, am schwersten zu verstehen. Das liegt vor allem daran, dass er Vertrautheit mit dem Alten Testament voraussetzt und damit mit dem Judentum. Anders kann man ihn überhaupt nicht verstehen. Wer darüber traurig ist, traurige Tatsache ist, dass selbst Luther damit nichts anfangen konnte oder nicht viel. Und deswegen hat er ihn aus der Reihe der Paulusbriefe entfernt und nach hinten gesetzt, sozusagen in den Anhang des Neuen Testamentes. Und seitdem finden wir in den Lutherbibeln den Hebräerbrief nach den Johannesbriefen vor Jakobus, Judas und der Offenbarung. In allen anderen Bibeln finden wir den Brief schon eher, nämlich nach dem Philemonbrief. Das merken wir bis heute. Der Hebräerbrief zeigt, wie Altes und Neues Testament zusammengehören. Und auch, worin sie sich unterscheiden. Beides. Und in gewisser Weise ist der Hebräerbrief sogar eine Gesamtdarstellung des christlichen Glaubens. Wir finden alles Wichtige über das Christliche und auch Jüdische. Also eigentlich eine Zusammenfassung der Bibel, im Grunde genommen. Wer ihn geschrieben hat, ist nicht wirklich klar. Früher hat man einfach gesagt Paulus. Vielleicht war es auch. Später hat man eher an einen seiner Mitarbeiter gedacht, zum Beispiel Barnabas oder Apollos. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass das griechisch kompliziert ist und nicht so leicht zu übersetzen ist. Wird mir Daniel vielleicht recht geben. Also wer das versucht, da muss man schon ganz schön Wörterbücher wälzen und so. Die Konstruktion ist... Ja, ist... Also anderes ist einfacher als gerade der Hebräerbrief. Dieser Brief richtet sich an Gläubige, also Jesusgläubige, die aus dem Judentum kamen. Das ist ja der Ursprung des Christentums überhaupt, ist uns nicht mehr bewusst oft. Wir haben uns davon getrennt, aber eigentlich war das zunächst mal eins. Und die Juden waren im Römischen Reich anerkannt als eine Religionsgemeinschaft und waren auch toleriert. Das hatte Vorteile. Die konnten ihren Sabbat halten, die konnten sich treffen und so weiter. Und dann kam es aber bald zu Verfolgungen der Christen, der Jesusgläubigen. Die wurden immer mehr unter Druck gesetzt. Sie kamen ins Gefängnis. Ihr Besitz wurde konfisziert. Lesen wir alles im Hebräerbrief auch. Einige wurden getötet. Und da musste man schon überlegen, also wie mache ich denn das jetzt mit meinem Glauben, wenn das so schwierig wird? Also wenn da langsam mein Besitz flöten geht und meine Vorrechte, mein Beruf und meine Karriere und vielleicht auch ich mein Leben verliere. Und für die, die aus dem Judentum kamen, stand die Frage, ob sie sich nicht einfach wieder ans Judentum zurückwenden, zurückkehren und das Neue, was an Jesus hängt, aufgeben. Und manche waren doch einfach müde und mürbe geworden. Das erste Feuer, die erste Begeisterung des Glaubens hatte nachgelassen. Wir lesen davon noch im Hebräerbrief. Die waren früher mal Feuer und Flamme. Die haben ganz viel erlebt. Austeilung des Heiligen Geistes, Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt. Also die waren fast im Himmel schon. Also was die mitgekriegt haben, auch glaubensmäßig. Das war abgeflacht. Und an diese Christen wendet sich dieser Brief. Und er macht ihnen Jesus groß. Er zeigt ihnen, wer Jesus ist und wen sie und was sie verlieren würden, wenn sie Jesus aufgeben. Und er zeigt, dass Jesus allen Engeln und allem anderen überlegen ist und dass auch, was im Alten Testament steht, also dass er alles in sich verkörpert und erfüllt hat und dass eigentlich alles auf ihn hinweist und dass er wirklich das Zentrum ist. Das ist ein ganz großes Thema. Also wie Jesus das Alte Testament erfüllt und übertrifft. Und er zeigt den Hebräern, was sie alles verlieren würden, wenn sie den Glauben an Jesus aufgeben. Wer eine Bibel hat, kann mal mit hineinschauen, Kapitel 6, also wie gesagt, ziemlich weit hinten, wenn man eine Weile blättert, findet man ihn irgendwann. Bei Bibelarbeit ist es kein Fehler, wenn man eine Bibel dabei hat. Ich lese dann trotzdem ein bisschen nach einer Übersetzung von ihr vorn und erläutere es ein bisschen, weil es auch, wie gesagt, nicht so ganz leicht zu verstehen ist. Hebräer, Brief, ziemlich weit hinten, während der Offenbarung gelandet ist, ist zu weit gegangen. Und irgendwo davor finden wir ihn. Hebräer 6. Ich fange mal mit Vers 10 an. Wer nach einer eigenen Übersetzung und lese dann weiter nach der Basisbibel. Vers 10. Gott vergisst nicht, was ihr getan habt. Also da schaut er nochmal zurück, wie ihr gebrannt habt und wie ihr lebendig im Glauben wart. Er vergisst nicht euer Werk, eure Liebe zu ihm, zu seinem Namen, die ihr gezeigt habt. Indem ihr den Heiligen, also denen, die Gott gehören, gedient habt und ihnen dient. Jetzt Vers 11. Wir haben aber einen sehnlichen Wunsch. Jeder von euch soll den gleichen Eifer vorweisen, wenn es um das eine geht, nämlich bis zum Ende mit voller Überzeugung an der Hoffnung festzuhalten. Tut doch nicht so begriffsstutzig. Nehmt euch vielmehr die zum Vorbild, die durch Glauben und Ausdauer das versprochene Erbe erhalten. Als Gott dem Abraham sein Versprechen gab, schwor er bei sich selbst, denn er konnte bei niemand Größerem schwören. Er versprach, ich will dich mit meinem Segen segnen und dir zahlreiche Nachkommen geben. So wartete Abraham geduldig und erhielt die versprochene Gabe. Menschen schwören ja bei einem Größeren, der Eid dient ihnen zur Bekräftigung und lässt jeden Einwand verstummen. Deshalb hat Gott sich mit einem Eid verbürgt, Er wollte denen, die das versprochene Erbe erhalten, ganz deutlich sagen, dass sein Wille unumstößlich ist. Diese beiden unumstößlichen Tatsachen, bei denen Gott unmöglich lügen kann, sollen uns einen starken Ansporn geben. Wir haben unsere Zuflucht ja schon gefunden. Entsprechend sollen wir an der Hoffnung festhalten, die uns in Aussicht gestellt ist. Sie ist für unser Leben wie ein sicherer und fester Anker. Er reicht hinein bis ins innerste Heiligtum hinter dem Vorhang. Dort ist Jesus als Wegbereiter für uns eingezogen. Er, der wie Melchisedek für immer zum obersten Priester geworden ist. Klingt erstmal kompliziert, ist es auch. Aber vielleicht habt ihr mitgekriegt, worum es geht. Die Gläubigen sollen zur Hoffnung ermutigt werden. Wir haben den Wunsch, den Herzenswunsch, wir begehren, dass jeder einzelne von euch denselben Eifer zeigt oder im Griechischen eigentlich sich sputet bezüglich der Hoffnung, dass sie euch völlig gewiss wird bis zum Ziel. Werdet da nicht träge, sondern ahmt die nach, die durch Glauben und Geduld, durch einen langen Atem und Ausdauer das, was Gott versprochen hatte, als Erbe erhalten haben. So mal ausführlich übersetzt. Und dann nennt der Schreiber das Beispiel von Abraham. Die Geschichte kennen wir vielleicht noch. Da musste er sehr lange warten, bis sich das erfüllt hat, was Gott versprochen hatte. Und es war genau das Gegenteil. Also von Symptomen her und allem, was man erleben konnte, konnte man nur sagen, das wird nicht, das kann gar nicht werden. Und dann wird das mit dem Versprechen durch Gott lang und breit erklärt, also wie Gott das versprochen hat. Da wird erklärt, er hat es sogar geschworen, das wird dann nochmal erläutert. Die Einzelheiten können wir jetzt mal übergehen, die sind nicht so wichtig. Klar ist oder sollte allen sein, den Hebräern und auch uns, auch wenn es für unsere Verhältnisse ewig dauert oder fast ewig dauert und wir nichts sehen, das, was Gott versprochen hat, gilt. Und zwar unbedingt, wie ein Schwur. Das steht unerschütterlich fest. Der Abraham hat es demonstriert, der hat es erfahren, erlitten, sage ich mal, erlitten und erfahren. Und Hebräerbrief greift darauf zurück. Nehmt euch da ein Beispiel dran. Was Gott gesagt hat, das gilt unumstößlich. Da gibt's nichts dran zu wackeln. Also lasst euch durch nichts und niemanden erschüttern. Lasst euch durch nichts und niemanden davon abbringen, an dem festzuhalten, was Gott versprochen hat und was er angekündigt hat. Und das, was Abraham erlebt hat und durchgemacht hat, das soll auch euch jetzt anspornen. Hebräer 6, Vers 18b, auch wieder ausführlicher übersetzt, wir haben einen starken Trost, eine mächtige Ermutigung, wir, die wir hineingeflüchtet sind geradezu, die wir Zuflucht und Schutz gefunden haben, die vor uns liegende vorhandene Hoffnung zu ergreifen und festzuhalten. Das ist nochmal ein anderes Bild wie vom Anker, nämlich hier werden Gläubige beschrieben als Menschen, die Zuflucht und Schutz erfahren haben vor allen möglichen Gefahren. Sie sind diesen Gefahren entflohen, sie sind jetzt sicher, so wie ein Schiff, das sich aus stürmischer See in den sicheren Hafen gerettet hat. Und er sagt, das ist unser Zustand. Wir sind dem Unheil, dem Verderben, dem ewigen Tod und was alles uns blühen kann, sind wir schon entkommen, wir sind rausgeflüchtet und sind jetzt an einer sicheren Stelle. Und dann wechselt das Bild und jetzt kommt nochmal der Satz mit dem Anker, der uns näher beschäftigt. Wir lesen, diese Hoffnung haben wir als einen sicheren und festen Anker für unsere Seele, wirklich, für unser Leben ist genauso richtig und gültig, Seele ist unser Leben. Und dieser Anker hat sich nun nicht im Meeresgrund irgendwo verhakt, sondern er reicht hinein bis ins Innerste des Heiligtums, des Tempels, und das befindet sich hinter dem Vorhang. Und dorthin ist Jesus für uns schon vorausgegangen als Vorläufer oder Wegbereiter, das Wort bedeutet beides. Und dort tritt er für uns ein als oberster Priester, als hoher Priester. Das mit dem hohen Priester heißt auf Deutsch, zwischen Gott und uns ist durch Jesus alles geklärt und gut. Also Jesus hat dafür gesorgt, dass zwischen Gott und uns alles gut ist, dass nichts mehr zwischen Gott und uns steht und dass es auch so bleibt. Dafür hat er es bezahlt, er hat alle Schulden bezahlt, er hat das einmal für immer gültige Opfer gebracht und jetzt ist es zwischen Gott und uns gut. Wir haben direkte Verbindung zu Gott durch Jesus. Und das hat er am Kreuz getan, aber die Bibel sagt auch, er steht jetzt noch vor Gott und tritt für uns ein. Diesen Rüppel da, den musst du auch nehmen, ich habe für ihn bezahlt und das ist alles geklärt. Das ist bis heute, von da ist das ganz sicher. Wir schauen uns das gleich nochmal näher an, aber zunächst mal möchte ich mit euch nachdenken über den Begriff Hoffnung. Was ist denn Hoffnung für euch oder was bedeutet Hoffen? Kann man da mal so einen kleinen Strauß zusammenstellen? Was ist für euch Hoffnung oder wie würdet ihr das mit anderen Worten erklären? Hoffnung. Vorfreude? Optimismus, okay. Sehnsucht. Dass man hofft, ein guter Ausgang, dass es gut ausgeht. Guter Ausgang. Ah ja. Nicht vor der Zukunft fürchten. Hoffnung, die in die Zukunft gerichtet ist, gibt mir Kraft für die Gegenwart jetzt. Ja, Gegenteil von Depressionen, richtig. Depressive haben keine Hoffnung mehr und das ist ihr Problem. Sehen bloß noch schwarz. Okay, unser deutsches Wort. Positive, genau. Mit hoffnungsvollen Menschen ist man wahrscheinlich auch gern zusammen. Unser deutsches Wort Hoffen hat etwas damit zu tun, sich nach vorn zu beugen, um weiter sehen oder genauer sehen zu können. Vielleicht kennen manche noch den Ausspruch aus der Sprache der Jäger, das Wild verhofft. Das heißt, es hält ein, um sich zu sichern, zu gucken, wie die Lage ist. Und entsprechend für uns jetzt hoffen, sich nach vorn beugen, um weiter, um in die Ferne und in die Zukunft zu sehen. Das ist erstmal von der Etymologie, also der Wortherkunft, die Bedeutung. Und im heutigen Sprachgebrauch drückt Hoffen eher eine unbestimmte Erwartung aus. Also so verstehen es zumindest viele. Ich hoffe, es wird gut. Das heißt, ich weiß es nicht, ob es gut wird. Man kann es auch nicht wissen, aber ich hoffe, es wird gut. Ich hoffe, morgen regnet es doch nicht so, wie der Wetterbericht sagt. Weiß man nicht so genau, aber man kann die Hoffnung haben. Ja? So verwenden wir es oft im Alltag. Und dann gibt es so kluge Sprichworte wie Hoffen und Harren macht manchen zum Narren. Dort ist Hoffen eher als eine unrealistische Erwartung definiert. Ja, Hoffen und Harren macht manchen zum Narren. Also dass das keine reale Grundlage hat, diese Erwartung. Und deshalb enttäuscht diese Hoffnung oder führt in die Irre. Und sowas gibt es tatsächlich ja. Ja? Klar ist andererseits, ohne Hoffnung kann nicht mal ein Tier leben, haben Forscher festgestellt. Geschweige denn ein Mensch, wir brauchen das. Hoffnung ist tatsächlich lebensnotwendig. Wenn jemand sich aufgibt oder die Hoffnung, dann geht's oft auch nicht mehr lange. Ja. In der griechischen Sprache bezeichnet Hoffen zunächst ganz allgemein die Zukunftserwartung sowohl im guten wie auch im schlechten Sinne. Das war nochmal anders als bei uns heute. Es unterscheidet sich aber auch vom Wortgebrauch des in der Bibel. Im Alten Testament bedeutet Hoffnung Tikva, Hatikva ist die Nationalhymne, ja, kennt manche. Und Hoffen, Quava, weil Gott treu ist. Und zu seinem geschlossenen Bund steht, Errettung aus Not und Verzweiflung erwarten. Ich sage das nochmal. Weil Gott treu ist und zu seinem geschlossenen Bund steht, Errettung aus Not und Verzweiflung erwarten. Er wird eingreifen und helfen. Er wird uns wiederherstellen. Das Neue Testament, das griechisch geschrieben wurde, versteht unter Hoffnung nicht die unbestimmte Erwartung auf irgendeine Besserung oder Hilfe, sondern die Hoffnung ist, wie im Alten Testament schon, die ganz bestimmte und gewisse Erwartung, Gott wird nahe sein, führen, retten und helfen. Gott wird nahe sein, er wird führen, retten und helfen. Für jemanden hoffen, die Liebe hofft alles, bedeutet für ihn die frohe Erwartung haben, dass sein Leben von oben her von Gott her zurechtgebracht werden wird. Wenn ich den sehe und dann sehe ich Gott dazu, dann erwarte ich und bin froh darüber schon, dass Gott das zurechtbringen wird. Und im Allgemeinen und im Großen bedeutet Hoffnung die Erwartung der endgültigen Gotteshilfe zur Erlösung und Neuschöpfung der Welt. Die schaut also weit voraus, die Erwartung der endgültigen Gotteshilfe und Erlösung und Neuschöpfung der Welt. Alle, denen Gottes Geist jetzt schon neues Leben geschenkt hat, werden vollendet werden. Gott wird es mit ihnen perfekt machen. Gott hat angefangen, was er angefangen hat, macht er fertig, da lässt er es nicht halbfertig liegen. Es wird perfekt. Und wir hoffen, heißt im Neuen Testament, wir sehnen uns danach und wir erwarten voller Freude, Gott wird die Welt perfekt machen. Das ist unsere Perspektive. Sie wird nicht unter der Tyrannei des Bösen und der Ungerechtigkeit zugrunde gehen. Die Welt gehört Gott und er wird sich darum kümmern. Wir haben schon die Gabe des Heiligen Geistes. Und damit ist er schon etwas von der Wirklichkeit Gottes in unserem Herzen. Da ist ja schon was. Aber der Geber ist noch viel größer als die Gabe, die wir jetzt empfangen haben. Die ist ja nur eine Anzahlung. Aber diese Anzahlung sagt uns und macht uns ganz gewiss, es kommt noch viel mehr als alles, was jetzt schon an Gutem von Gott da ist. Es kommt noch viel mehr als alles, was jetzt schon an Gutem von Gott da ist. Das Allerbeste kommt noch. Die Lösung aller Weltprobleme erwarten wir von der Person, die sich schon mal ganz in diese Welt hinein investiert hat, Jesus Christus. Und was er begonnen hat, das macht er fertig. Darauf warten wir und darauf bereiten wir uns vor, nämlich darauf, dass er wiederkommt. Und je schlimmer es wird, desto mehr hoffen wir darauf, desto näher kommt es. Und diese Hoffnung, so sagt es Paulus mal, ist wie ein Schutzhelm für unser Denken, Helm der Hoffnung. Alles, was so an schlimmen Meldungen einschlägt auf uns und was uns so demoralisieren will und auch kann, das prallt an diesem Helm der Hoffnung ab. Die Hoffnung schützt uns vor den schlimmen Wirkungen des Bösen, vor dem, was unseren Glauben und auch was unser Leben zerstören will. Hoffnung, unser Schutz. Und ihren Grund hat diese Hoffnung in der Auferweckung des gekreuzigten Jesus von Nazareth durch Gott. Und jetzt gilt dieser wissenschaftliche Grundsatz, was einmal möglich war, ist prinzipiell immer wieder möglich. Das kann jeder Physiker so sagen. Meine Großmutter glaubte noch nicht, dass Menschen auf dem Mond fliegen können. Ich habe es als 12-Jähriger oder so dann im Fernsehen gesehen. Jedenfalls seit Menschen auf dem Mond war, wissen wir, es ist prinzipiell möglich für Menschen auf dem Mond zu fliegen. Das kann nicht mehr rückgängig gemacht werden, auch wenn nicht jede Woche einer hochfliegt. Aber man kann, es ist möglich. Und das auf Jesus übertragen, wenn das stimmt, dass er von den Toten auferstanden ist, und es gibt sehr viele Indizien der Geschichte, ich würde fast sagen Beweise, dass das stimmt, wäre extra Thema. Wenn das einmal möglich war, dass Gott einen aus den Toten rausgeholt hat, dann ist das prinzipiell immer wieder möglich. Und deshalb kann Paulus sagen, wir wissen, nicht nur wir vermuten oder hoffen, wir wissen, dass der, der Jesus auferweckt hat, wird auch uns auferwecken, mit ihm zusammen. Ja? Also weil, was einmal möglich war, ist immer möglich. Und deshalb hat diese Hoffnung in Jesus einen ganz, ganz, ganz realen Grund. Biblische Hoffnung ist ein Wissen, eine sehr gewisse Erwartung auf solider Grundlage. Es ist anders als im Deutschen. Ja? Und damit sind wir bei unserem Ankerbild. Man sieht nur das Wasser und das tobende Meer. Das ist das, was vor Augen ist. Und das ist Chaos und da droht Untergang und alles Mögliche. Alles in Bewegung, alles im Fluss, nirgendwo was zum Festhalten, nur Wasser und Toben und Stürme. Aber der Anker ist fest mit dem unsichtbaren, festen Meeresgrund verbunden. Auch wenn man diesen Meeresgrund nicht sieht, aber der Anker ist ja dort. Und ich habe diese Verbindung dorthin, zu dem, was man nicht sieht. Und deshalb hat das Schiff Halt im tobenden Meer. Hebräer 6. Die Hoffnung, Vers 19 sind wir, wo das Wort Anker vorkommt, ist für unsere Seele, unsere Psyche, unser Leben ein sicherer und fester Anker. Psyche heißt Seele, das kann auch mit Leben übersetzt werden, sagte ich schon. Aber wir können da durchaus zuerst an unser inneres Leben denken. Also wie kommen wir zu innerer Stabilität angesichts von allem, was sich ständig wieder ändert und was uns zu schaffen macht? Oder wie kommen wir zu innerer Stabilität angesichts der Dinge, die so notvoll sind? Und für die wir jetzt auch keine Lösung sehen und haben. Ist ja manchmal so. Der Hebräerbrief sagt, die Hoffnung ist ein sicherer Anker. Da steht im Griechischen Asphales. Da kommt unser Wort Asphalt her. Asphalt ist das, was nicht beschädigt oder umgestoßen werden kann im Griechischen. Das Bindemittel, das die, um Mauern zu festigen, um sie vor dem Umfallen oder Einreißen zu schützen. Asphalis, nicht fallend, nicht wankend, nicht zugrunde gehend, täuschend, strauchelnd, feststehend, sicher, gesichert, Sicherheit bietend, fest, beständig, zuverlässig. Die Hoffnung, so ein sicherer Anker. Ich hoffe heißt, alles, was gegen Gott und seine Zusagen zu sprechen scheint, kann meinen Glauben nicht zum Einsturz bringen. Asphalis, Asphalt. Die Mauer steht. Alles, was gegen Gottes Wort und Zusagen zu sprechen scheint, kann meinen Glauben nicht zum Einsturz bringen. Und wenn wir es beim ersten Mal nicht verstanden haben, kommt noch ein zweites Wort. Diese Hoffnung ist ein fester Anker, griechisch bebaios. Das ist das, worauf man gehen kann. Feststehen, dauerhaft, zuverlässig, beständig, sicher, gefahrlos, gewiss, auf dem Meeresboden könnte man auch gehen, wenn das Wasser nicht drüber wäre. Also das, worauf man gehen kann, ist fest. Ich hoffe heißt, ich habe festen Boden unter den Füßen und gehe vorwärts. Ich sage nochmal die beiden Sätze von diesem sicheren und festen. Ich hoffe heißt, alles, was gegen Gottes Wort und Zusagen zu sprechen scheint, kann meinen Glauben nicht zum Einsturz bringen. Und ich hoffe heißt, ich habe festen Boden unter den Füßen und gehe vorwärts. Und dieser Anker ist sicher und fest, weil er sich auf einem zwar unsichtbaren, aber tatsächlich festen und sicherem, stabilen Meeresgrund festgemacht hat. Der Meeresgrund ist sicher und fest. Und das gibt auch mir oder dem Schiff oder wem auch immer, wer sich verankert hat, Sicherheit und Festigkeit, weil der Meeresboden sicher ist. Und dann lesen wir davon, wohin der Anker reicht, wo er sich festgemacht hat. Nicht im unsicheren Sand der Welt, sondern er hat Halt im himmlischen Heiligtum, dort wo Gott selbst ist. Diese Hoffnung haben wir als einen Anker, einen, der sowohl sicher als auch fest ist. Und der reicht in das Innere hinter den Vorhang hinein. Da hinein ist Jesus als Vorläufer und Wegbereiter für uns gegangen, er, der hohe Priester geworden ist, in Ewigkeit. Hier wird auf den Tempel angespielt. Das wissen wir vielleicht, der Tempel bestand aus drei Teilen. Der Vorhof, da durften alle gläubigen Juden rein. Dort stand der Brandopferaltar, da wurde das mit der Sünde geklärt. Ins Heiligtum durften damals nur die Priester. Dann stand die Menora, der siebenarmige Leuchter. Der symbolisiert Gottes Licht, Gottes Gegenwart, die Offenbarung Gottes im Heiligen Geist. Da war auch ein Tisch mit Brot und Wein, Schaubrottisch. Das symbolisiert die Tischgemeinschaft mit Gott. Wir können ans Abendmahl denken. Und es stand dort ein Räucheraltar, der symbolisiert Anbetung. Das ist das Teil, wo der Priester Zacharias rein ist und geräuchert hat und dann der Engel kam und ihm die Geburt von Johannes dem Täufer versprochen hat. Ja, der war vor diesem Räucheraltar. Es war ein besonderes Vorrecht für einen Priester, dort mal hinzukommen. Das symbolisiert Anbetung. Und nach diesem Heiligtum, wo bloß die auserwählten Priester rein konnten, kam ein ganz dicker Vorhang, mehrere Zentimeter dick. Der ist, als Jesus starb, zerrissen von oben nach unten, sagt die Bibel. Das kriegt gar kein Mensch hin, weil er viel zu dick ist. Und jetzt ist der Weg zum Allerheiligsten frei. Dort stand die Bundeslade und der Sühnedeckel mit den Cherubim, mit den Engeln drauf. Dort war die unmittelbare und intensivste Form der Gegenwart Gottes, sage ich mal. Und da durfte nur einmal im Jahr der hohe Priester nach ganz intensiver Vorbereitung hinein. Das war auch hochgefährlich. Man hat den Strick ums Bein gebunden, der rausreichte, damit man ihn, falls er sich vergriffen hat oder tot umfiel, rausziehen konnte, weil konnte keiner rein. Durfte nicht, ja. Wäre da auch erledigt gewesen. Also da war Hochspannung. Es war Hochspannungsraum. Mehr 100.000 Volt Gegenwart Gottes. Was wir manchmal haben, ist so Klingeldrahtniveau. Ja? Also wenn, da sind wir schon froh. Ja, ist so. Wir haben da keine Vorstellung, was das heißt, wenn Gott so unmittelbar da ist. Die Priester konnten gar nicht in den Tempel rein, als die Herrlichkeitswolke sich niedergelassen hat. Ja. Aber dort ist Jesus. Dort ist Gott unmittelbar. Dort wird für Sündenvergebung gesorgt. Das ist am Und am Versöhnungstag, Yom Kippur, für das ganze Volk Israel, wird im Hebräerbrief alles noch erläutert und so kann man dort alles nachlesen. Und der hohe Priester, der uns einmal für immer mit Gott versöhnt hat, das ist Jesus und das ist sicher. Und dort in dieser Gegenwart Gottes sind wir verankert, steht hier. Jesus ist schon dort, wo wir sein werden. Er wird uns zu sich ziehen, sagt er an anderer Stelle. Und unser Glaubensseil reicht jetzt schon dort hinein. In Jesus, in der unmittelbaren Gegenwart Gottes, sind wir jetzt schon verankert. Jetzt schon. Auch wenn wir noch nicht im Himmel sind, aber unser Anker ist schon dort und unser Seil reicht dorthin. Und genau darin besteht unsere Hoffnung. Bei dem Tempel, den der Hebräerbrief hier beschreibt, handelt es sich offensichtlich um den himmlischen Tempel. Die Bibel zeigt schon bei Mose, dass er das in der Vision gesehen hat, wie das im Himmel ist, und er hat es dann unten nachgebaut. Genauso hat David eine Vision gehabt von dem Tempelbau, lesen wir in Chronikbüchern und so, und es wurde dann unten so gebaut. Nur ein Abbild, das eigentliche Heiligtum ist im Himmel, und in der Offenbarung finden wir das auch wieder. Da kann man das nachlesen. Vier Tatsachen für diese Hoffnung, sie ist ein Anker der Seele. Das hilft uns vor dem Abdriften, uns zu bewahren. Diese Hoffnung ist sicher, die ist unzerstörbar, sie ist beständig, sie gibt innere Stärke. Sie ist in der Gegenwart Gottes im Himmel, in der Ewigkeit verankert. Hinter dem Vorhang, im Allerheiligsten, im himmlischen Heiligtum. Wir können uns gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Die Hoffnung, Anker in der Zeit, Anker für unsere Seele. Und darüber können wir jetzt ins Gespräch kommen. Ich lese die Fragen schon mal vor, damit wir sie auch auf der Aufnahme haben. Und ich habe die dann nochmal schriftlich. Man kann auch über was ganz anderes reden, aber das sind so Impulse. Wenn man nicht weiß, was man reden soll, können uns austauschen. Wie geht es euch nach dem Einstieg gestern Abend und jetzt nach der ersten Einheit? Was ist hängen geblieben? Was beschäftigt euch? Oder wenn ihr wollt, wie geht es euch mit den beiden Varianten des Liedes, Ankerlied und dem Treibholzlied? Oder auch, was wir gestern Abend schon mal hatten, was sind für euch bisher Anker in der Zeit, die euch Stabilität zur Stabilität verholfen haben? Welche Erfahrungen habt ihr mit der Hoffnung bisher gemacht? Und was ist euch jetzt vielleicht beim Gehörten in Bezug auf Hoffnung wichtig geworden, war vielleicht neu für euch? Ihr könnt auch gerne mal die Hebräerstelle lesen mit dem Schwerpunkt Verse 18 bis 20. Was wird euch da wichtig? Was gibt euch Gewissheit? Das heißt es, in Jesus, in Gottes Gegenwart verankert zu sein. Wie geht das? Welche Erfahrungen habt ihr damit? Und dann auch, welche Fragen sind noch offen und sollten in der nächsten Einheit besprochen werden. Das könnt ihr mir dann gern schon mal sagen, dass ich das am Nachmittag auch aufnehme. Wenn da noch Dinge sind, dann können wir dann gern fortsetzen.